Die Börsenwelt verändert sich. Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Wir beleuchten für Sie die Themen, die wirklich zählen. Als unabhängiger Vermögensverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung begleiten wir Sie mit fundiertem Wissen durch die Welt der Finanzen. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plutus Finanzpodcasts. Mein Name ist Dr. Maria Richnow und ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das wie kaum ein anderes mit dem Megatrend der Energiewende verknüpft ist. Kritische Metalle und seltene Erden. Warum sind gerade Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und auch Nickel eigentlich so wichtig? Und dann stellt sich natürlich die Frage, reicht das Angebot aus und wie kann man als Anleger davon profitieren? Um diese Fragen zu beantworten, ist heute Markus Metzger mein Gast. Er ist Research- und Strategieexperte im Bereich Rohstoffinvestments. Herr Metzger, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Eine Freude für mich.
Wollen wir gleich mal starten. Wenn wir über die Energiewende sprechen, reden wir ja oft über Solaranlagen, über Windkraft und auch über E-Autos. Was aber weniger sichtbar ist, sind Rohstoffe, die das eigentlich alles erst möglich machen. Warum sind kritische Metalle, wie gerade schon angesprochen, Lithium, Kobalt und Nickel eigentlich so entscheidend für die Energiewende?
Ja, die Energiewende, was müsste man zunächst mal den Begriff klären, was heißt Energiewende? Und Energiewende lässt sich oft mit einem Schlagbegriff zusammenfassen, nämlich Elektrifizierung des Angebots. Und wenn Sie Elektrifizierung haben, dann benötigen Sie schon mal eben bestimmte Metalle, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Das ist das eine. Und das Ganze spielt sich ab in einem Energiemarkt, wo das Energieangebot kräftig steigen muss. Zwar sind die großen Volkswirtschaften, da wird der Energiebedarf nicht mehr viel steigen, also in den reichen, großen westlichen Volkswirtschaften, aber in den Emerging Markets, da sieht das anders aus. Ja, das heißt, wir haben dort tatsächlich auch eben dieses Thema, dass die Menschen ebenfalls mobil sein wollen, dass sie ebenfalls ein Dach über dem Kopf haben wollen, dass sie ebenfalls im Winter heizen wollen, und das alles führt zu einem steigenden Energienachfrage, die man jetzt bedienen muss, um gleichzeitig die CO2- oder Klimaziele zu erreichen. Das ist ein unglaublicher Spagat, weil sie eben ein steigendes Angebot bereitstellen müssen und gleichzeitig einen steigenden Anteil von erneuerbaren Energien. Und diese erneuerbaren Energien brauchen eben bestimmte Metalle, und die von Ihnen angesprochenen sind jetzt die Batteriemetalle, aber es braucht eben auch Metalle für den Ausbau des Stromnetzes. Das ist vor allem die Kupferinfrastruktur. Sie brauchen für den PKW-Leichtbau Aluminium. Sie brauchen verschiedene andere Anwendungen in Kraftwerken, verschiedene Metalle in Windanlagen, sodass Sie im Grunde genommen zu einem Metallbedarf kommen, den sich eigentlich nie so jemand überlegt hat, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, wir wissen schlichtweg nicht, woher diese Metalle kommen sollen, wenn die Energiewende, wie sie geplant ist, stattfinden soll. Und da kommt jetzt schon wie geplant. In der Regel wird mit drei Szenarien gerechnet. Einem Szenario ist meistens, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, also dass sich nicht viel tut. Das zweite Szenario ist, dass man sich auf die Hinterfüße stellt und im Prinzip sagt, okay, was können wir denn tun, was noch ökonomisch zu verantworten ist im Umbau der Energiesysteme. Und das dritte Szenario ist, wir erreichen voll die Klimaziele und im schlimmsten Fall werden halt andere Anwendungen zurückgefahren, auch wenn es ökonomisch unvernünftig ist. Wenn wir bei dem mittleren Szenario bleiben, dann ist es oft schon so, dass in diesem mittleren Szenario unglaublich viel Rohstoffangebot oder Metallangebot fehlt. Das sind eben dann bestimmte Schlüsselmetalle, eben das Thema Batterieerzeugung hatten wir schon angesprochen. Und das größte Problem, was heute ungelöst ist und was eventuell eben auch ein Rohstoffbedarf hat, ist das Problem der Energiespeicher. Sie haben Themen zu überbrücken. Sie haben die normale Tag-Nacht-Überbrückung. Dieses Thema ist heute gelöst. Aber Sie haben auch das Thema Sommer-Winter. Also jeder, der Solaranlage auf dem Dach hat, weiß, im Sommer habe ich einen Überschuss, weil die Sonne viel und lang scheint. Und im Winter, wenn es kalt ist, dann scheint sie nicht so lang und da habe ich ein Defizit. Das heißt, ich muss irgendwoher dieses Thema gelöst bekommen, dass ich aus erneuerbaren Energien A, ein unsicheres Angebot habe und B, eben diese saisonale Problematik. Das heißt, ich muss irgendwie Energie speichern können und da gibt es bis heute noch keine. Eine Möglichkeit sind eben große Batteriewerke, das hätte dann entsprechenden Bedarf für bestimmte Metalle. Die andere Möglichkeit ist Wasserstoff, also Elektrolyse, und auch das hat wiederum andere Metalle, die dann dort gebraucht werden. Das heißt, wir haben verschiedene Themen in diesem ganzen Thema Energiewende, aber eins lässt sich sagen, bei bestimmten Metallen, Lithium, Kobalt, Kupfer, gibt es große Angebotslücken. Das sind jetzt die größeren, für die es auch, sag ich mal, beobachtbare Rohstoffpreise gibt. Und diese Angebotslücken, die sind zum Teil nicht einfach lösbar, weil sie eben dann über längere Zeit höhere Preise brauchen und dieses Angebot erst sich langsam einstellt. Also im Moment wissen viele Rohstoffexperten nicht, wo das Kupfer herkommen soll, das wir in 3-4 Jahren brauchen.
Jetzt haben Sie schon mal so ein bisschen drauf sind schon ein bisschen drauf eingegangen, dass eben das Angebot an manchen Enden nicht ausreicht. Wie gefährlich sind denn jetzt solche globalen Abhängigkeiten, in die wir uns da begeben?
Ja, also die Rohstoffmärkte sind schon immer globale Märkte gewesen. Das heißt, ein Land wie Deutschland, das praktisch keine Rohstoffe hat, importiert seine Rohstoffe schon immer. Und das ist eine Problematik, bildet sich jetzt natürlich gerade neu. Also diese Globalisierung, so wie wir sie kannten, die hat sich in den letzten Jahren aufgelöst, spätestens jetzt mit diesem Konflikt oder mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der zu einer neuen Blockbildung geführt hat. Also da kommen dann so Länder wie Iran, China und Russland zusammen, die eigentlich sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Und da ist die Frage, woher der westliche Block, in Anführungszeichen, wenn man ihn mal so bezeichnen darf, seine Rohstoffe in Zukunft eigentlich herbekommt. Und da sind wir tatsächlich dann die Frage, woher kommen denn diese Rohstoffe? Und jetzt mal wenn wir jetzt mal das Kobalt nehmen, da kommt das größte Angebot eben aus dem Kongo. Und die Frage ist, wie kommen wir an diese Rohstoffe in Afrika heran? Dieses Thema beschäftigt natürlich die Chinesen, die da sehr viele Maßnahmen, auch Infrastrukturmaßnahmen anbieten, um an diese Rohstoffe zu kommen. Und dieses Thema ist ein strategisches Thema, wo, sage ich mal, jeder Block seine eigenen Strategien hat. Die USA setzen da auf andere Schwerpunkte als Europa. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wie kommen wir an diese Rohstoffe ran? Und jetzt gibt es ein weiteres Problem, gerade die seltenen Erden. Da ist es im Moment so, dass ein großes Teil des Angebots aus China kommt. Und auch die Raffinade, die im Grunde genommen dann das fertige Metallprodukt darstellt, kommt auch überwiegend aus China. Also die komplette Thema der Verhüttung. Und wenn sich diese Konflikte, also es hat sich schon gezeigt, dass in diesem Zollkonflikt zwischen USA und China die seltenen Erden von China durchaus als Verhandlungsmittel oder Druckmittel eingesetzt werden. Also das Thema ist tatsächlich ungelöst. Die Welt für die westlichen Rohstoffkonzerne wird kleiner. Und das andere Thema, gibt noch ein Beispiel, wenn Sie Platin haben, das kommt überwiegend aus Südafrika und Russland. Ne? Und ich kann mich gut erinnern, wo die einzelnen westlichen Konzerne gesagt haben, wir müssen dahin gehen, wo die Rohstoffe sind. Das heißt eben dann auch Russland. Und wenn die Welt aus geopolitischen Gründen für diese Konzerne immer kleiner wird, dann ist es tatsächlich noch ein zusätzliches Problem. Also sie müssen nicht nur das Angebot bereitstellen, sondern sie müssen auch irgendwie in eine Vereinbarung mit diesen Ländern kommen, dass es auch zu ihnen kommt. Also ist ein sehr schwieriges Thema. Und vielleicht noch zum Angebot, das würde ich noch ergänzend so ein Angebot, das können Sie nicht über Nacht anschalten. Sie haben da viele Themen, die vorangehen. Sie müssen erstmal ein Rohstoffvorkommen definieren. Das heißt, es muss exploriert werden. Dann muss festgestellt werden, ob es überhaupt wirtschaftlich ist. Das heißt, Sie machen eine Feasibility-Studie. Dann gehen Sie an die Communities und sagen, naja, wenn wir hier eine Rohstoffmine bauen, wer ist denn da wie betroffen und was können wir da tun? Dann brauchen Sie die gesamten Lizenzen und dann brauchen Sie noch eine Finanzierung. Und am Ende sollten die Rohstoffe, die dann rauskommen, auch ungefähr das halten, was Sie sozusagen in der Feasibility-Studie versprochen haben. Also so ein neues Angebot, das braucht sehr lange Zeit und insbesondere dann, wenn die Nachfrage da ist und ein Angebotsdefizit da ist, könnten die Preise sehr stark nach oben gehen.
Genau, wir haben jetzt gesehen, dass diese globale Konzentration eben ja auch zu Abhängigkeiten führt, die man, wie gesagt, auch schnell zu so einer oder sie schnell zu einer geopolitischen Waffe werden lassen können. Ne? Ähnlich haben wir es ja auch bei Erdgas schon erlebt und auch zu einer guten Verhandlungsgrundlage, wie wir jetzt auch bei China gesehen haben, ne, was Sie gerade schon angedeutet haben. Wir haben gesehen, der Bedarf ist da und das macht halt eben gerade die kritischen Metalle auch wirtschaftlich unglaublich spannend. Wie kann man jetzt als Anleger, lassen Sie uns da am Schluss noch mal einen Blick drauf werfen, in diesen Megatrend investieren? Worauf sollten wir denn da achten? Was können Sie da unseren Zuhörern noch mitgeben?
Ja, also zunächst mal gerade bei diesen Metallen gibt es natürlich einige, für die es tatsächlich Zertifikate und auch Future-Preise und Börsenpreise gibt, aber längst nicht für alle. Und da besteht eben das Grundproblem, wenn Sie Metalle kaufen, dass Sie eben tatsächlich diese Metalle nicht in den meisten Märkten, nicht an den Kassamärkten kaufen können. Also die wenigsten verfügen über die Möglichkeit, Kupfer oder Aluminium im größeren Stil an der London Metal Exchange einzulagern oder dort Lagerscheine oder etwas anderes zu besitzen. Das heißt, Sie müssten sich tatsächlich den Derivaten zuwenden und diese Derivate haben eben andere Preise und eben auch zwischengeschaltete Intermediäre mit zwischengeschalteten Risiken und zwischengeschalteten Kosten, die eben dann dazu führen, dass sie viele dieser Metalle gar nicht direkt kaufen können, sondern in der Regel so ein Rohstoffbasket, also ich sage jetzt mal bis auf die London Metal Exchange Metalle, Kupfer, Zink, Nickel, Aluminium, Blei, Zinn, das sind die sechs, die können Sie in der Regel auch über Zertifikate kaufen. Wenn es spezieller wird, dann wird es schon schwierig. Ja? So ein Kobalt-Zertifikat zu kaufen, ist nicht mehr ganz so einfach. Deswegen ist die Frage, inwieweit man das überhaupt durch ein Direktinvestment in die Metalle darstellen kann. Der einfachere Weg sind die Produzenten. Und die Produzenten zu kaufen, da gibt es verschiedene Angebote natürlich aus dem Bereich Mining, Metals and Mining. Und da bietet sich mit Sicherheit ein Fonds an, wo sie im Prinzip diversifiziert sind über verschiedene Titel und auch über verschiedene Themen. Und da ist noch zu beachten, wie sind diese Rohstoffaktien oder diese Metallaktien gepreist im Vergleich zu den Metallen. Und dort ist das Schöne, dass sie selbst, wenn die Metallpreise nicht steigen, also selbst wenn dieses Angebotsdefizit nicht eintritt und die Verdopplung, Verdreifachung zum Teil von Preisen nicht eintritt, dass sie jetzt schon gute Dividendenrenditen bekommen, jetzt schon eine gute Bewertung bekommen. Das heißt, sie sind nach unten in dem Sinn abgesichert und haben jetzt ein stabiles und renditeträchtiges Investment. Wenn das so kommt, wie wir das vermuten, dann sogar ein Investment, das vermutlich eine der besten Anlageklassen darstellen wird in der Zukunft.
Herzlichen Dank, Herr Metzger, für diese interessanten Einblicke in die Welt der kritischen Metalle und seltenen Erde und natürlich auch für die Zukunftsaussichten. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben da einfach dran. Wir daten uns immer wieder ab, ob auch ja. Ihre Voraussehungen irgendwie eintreffen. Ich bin gespannt. Vielen Dank Ihnen.
Gerne.
Kritische Metalle sind ja das Rückgrat der Energiewende und damit auch eben ein spannender und komplexer Investmentbereich. Wer hier investiert, klar, müssen wir wieder sagen, sollte natürlich immer genau die Chancen und die Risiken genau abwägen. Ich bedanke mich auch nochmal bei unseren Zuhörern, dass sie heute mit dabei waren, wünsche eine schöne Woche und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Plutos Vermögensverwaltung AG zulässig.